اشتغال حالا ما هم اشتغال و سریع افتاده و سطحی مدرس بودن میده این کنم حالا بچه همین عربی من اشیل وقتی بدن سوامی مهاراج اشیل با و پارکی جای آراد کوٹی باش نبین کی جای اس کانفاوندر اچاری اشیل با و پارکی جای نام اچاری اشیل آجی استاکو کی جای پریم سگاو سگشن چیتانیا پربونی چانند Siddhita Radha Srivastadi Gaur Bhakta Vrinda Kini Siddhi Radha Krishna Rupa Gupina Chama Kunda Radha Kunda Ngiri Goma Dham Kini Vrindavan Masura Dham Kini Namadvid Maya Pudham Kini Karna Maya Muna Maya Kini Bhakti Devi Tulasi Devi Kini Harinam Sankirtan Kini Transcendental Book Distribution Kini संवेद वक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद
हरे गुरु
और ग्लोरी श्री
हरे
और ग्लोरी श्री
हरे
और ग्लोरी श्री
हरे
और ग्लोरी
श्री हरे और
ग्लोरी श्री
हरे
Namaste Narasingaya
Namaste Narasingaya
Pala
Thank you.
ہوں.
Oh, yeah.
Prabhupada Paramahamsa Bhagavad Gadari Asura Sadasuka Gadri Simahengre Shila Ave Chalana Ravinda Shila Bhakti Vedanta Goswami Maharaja Shila Prabhupada Ki
Jai
Anand Koti Vaishnava Vrinda Ki
Jai
is called Founder Acharya Shila Prabhupada Ki
Jai
Nama Acharya Shila Haridastaku Ki
Jai
Vinshaka Hosti Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrindhi
Jai
Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shri Amakunda Radha Kundari Govadhan Ki
Jai
Vrindavan Mathura Dham Ki
Jai
Navadvip Marku Dham Ki
Jai
Ganga Maya Mula Maya Ki
Jai
Bhakti Devi Tulasi Devi Ki
Jai
Hari Nam Sankirtan Ki
Jai
Transcendental Bhakti Solution Ki
Jai
Samaveda Bhakta Vrinda Ki
Jai
Lord Vrindanam
Hare
All glories to the
Sabbath
Hare All glories to the
Sabbath Hare
All glories to the
Sabbath
All glories to Sisi Gurum Shira All glories to the Sabbath Om Vishnu 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 Santiyam Hare Krishna Hare
Krishna
Back at the Kunstum, looking at the Austin Anurag and the Central Soho in the Rack. Ever is Hare Krishna, Hare Und dann möchte ich bitten, aus dem, oder Shyamala, kannst du mir einen siebten Kanto bitte geben und Seite 319, Page 319 aufschlagen.
300?
Danke. Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Sacharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaktacharya Sadharine
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasai Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna.
So Hare Krishna. Der Anlass meines Hierherkommens ist, dass ich gerne euch ein bisschen Wissen vermitteln möchte, wie ihr die menschliche Form des Lebens nutzen könnt, indem die Hasta Ashram, um Fortschritte im Krishna-Bewusstsein zu machen, für euch dem Ziel eures Lebens zu nähern. Ich habe mir einige Gedanken gemacht und möchte die heute vortragen und würde mich freuen, wenn es danach Fragen gibt zu diesen Themen, die wir gemeinsam lösen können. Jetzt müssen wir noch sehen, ob das geht gut so mit den Kindern. Ihr seid beschäftigt. Radhika, Radha Seva. Also, anscheinend noch, ja. Vielleicht, wenn die Kinder zu. Man kann, wir haben ja da einen Spielpalast. Die können ja. Ihr findet das gut hier oder wollt ihr lieber da unten mal? Ha? Nein, hier. Gut. Ihr könnt euch auch konzentrieren oder werden euch die Kinder ablenken und ihr werdet die Herzen und Kosen in Gedanken.
Ja.
Barbara, du kannst dich konzentrieren? Ja. Yes, ich möchte in der spirituellen Welt anfangen. Srila Bhishmana Chakravarti Thakur beschreibt einen Vorfall, den ich von besonderer Wichtigkeit halte für uns alle hier. Dieser Vorfall zeigt, wie Krishna tatsächlich mit allen, auch den Devotis, die nicht so bedeutend erscheinen mögen, eine liebevolle Beziehung unterhält. Und zwar, wie ihr wisst, ist Krishna dafür bekannt, dass er eine Pfauenfeder im Haar trägt. Und das hat einen ganz besonderen Grund, den ich heute kurz euch ins Bewusstsein bringen möchte. Diese Pfauenfeder ist dort aus einem bestimmten Grund hingekommen. Und zwar war Krishna einst in der Nähe des Govardhan-Hügels, und als die Pfauen ihn sahen, dachten sie, dass er eine schwärzliche Regenwolke angekommen ist. So, die Pfauen, haben die Angewohnheit, wenn sie den Regen zu begrüßen, mit ekstatischen Tanzen. Sie fingen also an zu tanzen, weil sie sich freuten, dass eine Regenwolke erschienen war. Doch dann merkten sie, wie diese sogenannte Regenwolke eine Flöte nahm und anfing zu spielen. Und als sie die Musik hörten, die nicht jetzt, wie sie es erwartet hatten, ein dumpfes Donnergrollen war, sondern wunderschöne Flöten, Klänge, wurden sie verrückt vor Ekstase. Also es wird richtig beschrieben, sie konnten sich nicht mehr fassen. Sie tanzten und tanzten und in den allermöglichsten, intensivsten Dingen. Es ist so, dass in Goloka Vrindavan die Bodhis, wenn sie tanzten, wirklich sehr ekstatisch tanzten. Ich habe neulich in Vrindavan ein Bild gesehen, wo die Bodhis auf dem Seil tanzten sogar, und zwar auf den Händen, so, was sie zwischen einem Baum hergerichtet haben. Anyways, als das als die anderen Vögel von Vrindavan dieses Konzert hörten und den Tanz der Pfauen sahen, wussten sie, dass das etwas Außergewöhnliches war. Und sie suchten ein Hochplateau auf, was sich auf dem Hügel des Govardhanberges befand. Das war ein hochgelegener Ort, und von da schauten sie, wie jemand, der von einem oder in einem Amphitheater nach unten auf das Bühnengeschehen schaut, auf den Tanz der Pfauen und das Flötenspiel Krishnas. Und bald kamen die ganzen Vögel von Vrindavan zusammen, die Kukun, die Chakravarti-Vögel, die, und wie sie alle heißen. Und auch die Kuhhirten kamen zusammen und schauten sich dieses fantastische Flötenkonzert an, was Krishna dort gab, wo die Klänge seiner transzendentalen Flöte sich vermischten und immer neue Ragas erzeugten. Und am Ende dieser Darbringung haben die Pfauen, die so dankbar waren für Krishna, eine Pfauenfeder gegeben. Vielleicht wie man einem Künstler, der gut eine Kunst dargebracht hat, irgendwas zuwirft, eine Blume oder ein Diamanten-Halsband. So warfen sie ihm eine Pfauenfeder zu. Und Krishna hätte ja sagen können, was soll ich denn damit? Aber weil er das respektierte, weil er das so schätzte, nahm er die Pfauenfeder und steckte sie sich in den Turban. Wenn man etwas sehr wichtig nimmt in Indien, dann tut man es so gegen die Stirntür. Wenn man ein Geschenk kriegt und sagt Danke und nimmt es, und tut es nicht gegen das Herz, das täte man, glaube ich, in der westlichen Zivilisation, oder? Ja, aber in Indien tut man es gegen den Kopf. Also vielen Dank für euer Bild. Mädels, das ist sehr, ich weiß zwar noch nicht, was das ist, aber ich glaube, es ist was Schönes. So, und seit der Zeit befindet sich die Pfauenfeder dort, weil Krishna das so respektierte. Nun, ich fand diese Geschichte deswegen so nektarhaft und wollte sie deswegen erzählen, weil Krishna, weil aus ihrer vorgeht, wie Krishna selbst mit dem kleinsten Dienst, den man ihm darbringt, sehr zufrieden ist und er diesen Dienst nicht als sehr unwesentlich oder unwichtig annimmt, sondern das auch nimmt. Der zweite Punkt, den ich sehr schön fand, ist, dass Krishna den ganzen Devotis, und das waren ja jetzt Devotis in Vögelform, also Kranichen, Schwäne waren da und so weiter, einfach so viel Zuneigung entgegenbrachte. Sanatana Goswami sagt, dass Krishna manchmal durch den Wald von Vrindavan geht und ist umgeben von Schwänen. Er kommt von der Yamuna und die Schwäne können sich nicht trennen von ihm. Und sie wackeln also jetzt durch mit Krishna durch den Wald von Vrindavan. Krishna ist froh darüber und nimmt das an, dass sie ihm auf diese Weise ihre Zuneigung entgegenbringen. Es ist bestimmt ein bisschen awkward, wie sagt man in Deutsch, ein bisschen ja, seltsam vielleicht, aber Krishna kümmert sich nicht darum. So, Krishna ist so barmherzig, dass er jeden kleinsten Dienst angibt und für die Vögel jetzt ein extra Flötenkonzert organisierte, wo er die mit den Pfauen tanzte. Das ist, finde ich, sehr außergewöhnlich und das sollte uns ermutigen, um im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. So, ich wollte jetzt gerne davon ausgehend, von diesem kleinen Krishna-Lila, sagen, wie sehr sich Gottgeweihte sehnen danach, Krishna in Vrindavan ihre Dienste darzubringen und von Krishna in Vrindavan aufgenommen zu sein. Es Es ist wichtig, dass ihr ein bisschen aufmerksam seid, weil es, ich weiß, dass es schwierige Themen sind, an die ihr nicht denkt über den Tag, aber ich habe schon etwas, was ich gerne vermitteln möchte, und ich werde deswegen eigentlich nur ein Zeichen von Anstand von mir aufnehmen. Große Devotees wollen teilnehmen an diesen transzendentalen Lieder von Krishna. Und so sagt zum Beispiel Bhaktivinod Thakur: Ich werde traurig nach Sri Vrindavan gehen und dort Zuflucht suchen bei einem Weib über die heiligen Orte von den Spielen des Herrn. Ich werde sagen: O Bewohner von Vraja, bitte sei mir gütig. Bitte zeige mir, wo die Spiele von Hari stattgefunden haben. Dann wird der Bewohner des Dams mit einem gnädigen Herzen mich persönlich in die Tiefen des Waldes führen. Er wird sagen: Schau hier, hier ist der Kadamba-Wald, in dem der entzückende Sohn Maharaj Nandas das Spiel des Rasa-Tanzes spielte. Und schau hier, hier ist Nandagram, wo der Wohnort von Krishnas Eltern Nanda und Yashoda ist. Schau, hier ist es, wo Lord Balaram seinen eigenen Rasa-Tanz hat. Und schau, hier, hier ist, wo Krishna die Kleider der Gopis stahl, als sie badeten. Und schau, hier, hier ist der Ort, wo der Dämon Bakasura sein Schicksal begegnete. Völlig überwältigt werde ich dann die Schwingung von der Flöte am Ufer der Yamuna hören. Und ich werde ohne Sinne auf die Erde fallen. Ich werde die heiligen Namen chanten, Krishna, Krishna. Und dann wird die barmherzigen Bewohner von Vraja kommen und mich mit einer Handvoll Yamuna-Wasser zum Trinken bringen. Ich werde die heiligen Namen chanten und wieder zu Bewusstsein kommen. Und dann werde ich in der Gemeinschaft der Brijbasis weiter herumgehen. Dann wird irgendwann die Zeit kommen, wenn dieser materielle Körper ein köstliches Festmahl wird für die Wasserlebewesen. Es gibt in Vrindavan die Gewohnheit, Menschen in die Yamuna zu werfen, und dann kommen die kleinen Wasserwesen und fressen ihn auf. Dann werde ich ewig in meinem spirituellen Leben, in meinem spirituellen Körper zu den Lotusfüßen einer Gopi in ihrem eigenen Wäldchen sein. Dort werde ich endlich meinen großen Schatz Sri Krishna erlangen und ihm dienen. So, ihr seht an diesen Wünschen von Bhaktivinod Thakur, dass ihm das materielle Leben, scheinbar materielle Leben, als etwas Seltsames aufstößt. Er will es aufgeben. Und ich möchte euch diese Gefühle eines reinen Gottgeweihten kurz einmal vorlesen, sodass ihr etwas Angenehmes hört in eurem Leben. Ihr werdet sehen, wie manche dieser Gefühle exakt korrespondieren zu Gefühlen, die ihr auch manchmal entwickelt in eurem hingebungsvollen Dienst. Und ihr werdet daraus dann sehen, was die wirklichen Gefühle sind. O Gopinath, alles in dieser Welt besteht aus deiner zeitweiligen, illusionierenden Energie, auch dieser Körper, und ist völlig abhängig von den strikten Gesetzen, die die Materie regulieren. Ich, der ich eingesperrt bin in einen solchen Körper, sehe, dass ich hilflos bin und immer wieder und wieder eine Niederlage erleide in meinem Leben. Und ich sehe, dass es mir an transzendentalem Wissen
mangelt.
O Gopinath, dieser Sünder weint und weint und bittet erbarmungsvoll um einen ewigen Ort in der Nähe deiner Lotusfüße. Bitte sei barmherzig und gebe dieser gefallenen Seele solche Mercy. O Gopinath, du bist wie ein unbegrenzter Ozean grundloser Barmherzigkeit. Nur um Mitleid den gefallenen Seelen zu erweisen, kommst du persönlich in die materielle Welt und bringst so spüle, nektarhafte Spiele mit dir. Aber O Gopinath, sage mir, denkst du, dass ich dein ewiger Diener bin, der sich gegen dich gestellt hast? Und weist du mich völlig zurück und gibst mir nicht einmal einen Tropfen deiner Barmherzigkeit? O Gopinath, ich bin mit Sicherheit der größte aller Dummköpfe. Ich kann niemals verstehen, was gut für mich ist. Aber du bist der Weiseste. Deswegen bitte ich dich nun, irgendeine Möglichkeit zu finden, wie du diesen großen Dummkopf ein glücksverheißendes Leben geben kannst. Bitte denke, dass ich dein Diener bin und nicht irgendein Außenseiter. O Gopinath, ich kann nicht sehen, dass ich jemals befreit werde. Nur durch deine grundlose Barmherzigkeit sehe ich eine Möglichkeit. Nimm mich zurück zu Gott, denn sonst komme ich nicht aus dieser Soße heraus. O Gopinath, mein Geist ist völlig verrückt geworden. Ich habe nicht mal mehr Respekt für die Autoritäten. Ja? Und der Geist zwingt mich, wie ein leerer, dummer Mensch in dem Loch der dunklen materiellen Sinnbefriedigung zu bleiben. Aber nun gebe ich auf und akzeptiere meine Niederlage. All meine Bemühungen sind umsonst gewesen. Nun bist du und ganz allein du meine einzige und letzte Hoffnung. So betet also Bhaktivinoda Thakur darum, diesen ekstatischen Schatz der Liebe zu Gott zu erlangen. Prahlad Maharaj sagt im 7. Kanto, was das wirkliche Problem des Lebens ist. Nur jemand, der ein Problem sieht, sieht die Notwendigkeit, aus der materiellen Welt oder der materiellen Natur zu entkommen. Jemand, der nicht ein Problem sieht in dem materiellen Leben, der nicht sieht, dass es ein Problem ist, dass er einen materiellen Körper und einen Geist hat, der kann nicht Krishna bewusst werden, weil er denkt, dass er auf der materiellen Ebene glücklich werden kann. In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen von Rohini Sutta Prabhu. Einst kam der Teufel eine super Geschichte und versuchte einen normalen Menschen, so wie wir. Und versuchte ihn mit so allerlei guten Dingen, einem guten Piano vielleicht und solchen Sachen. Und daraufhin sagte der normale Mensch, nein, versuch mich nicht. Ich weiß, dann komme ich in die Hölle und das ist ein schrecklicher Ort. Da muss ich braten. Ach, sagte der Teufel, nur Propaganda. Propaganda von der katholischen Kirche. Gute der Hölle ist gar keine Hölle, sehr nektarhaft. Du kannst immer mit mir kommen und dann zeige ich dir das. So, der Mensch, der normale Mensch, ging mit in die Hölle und tatsächlich, ihm wurde eine schöne Wohnung gegeben. Ihm wurde, er sah dort Menschen, die gut gekleidet waren. Er sah dort Menschen, die alle möglichen Freuden hatten und sie schienen gar keine Reaktion zu kriegen. Sie waren glücklich und lachten, wie auf den Postern, in den Werbepostern. Alles war super. Und er wurde gleich umringt von ein paar schönen Mädchen und die gaben ihm stark riechende Weine. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Er hörte nektargleiche Musik, total göttlich. Und er war ganz begeistert. So sagte der Teufel nach einiger Zeit, wie geht's denn? Ja gut, sagte er, prächtig, ich will hier gar nicht mehr weg, die langweilige Erde. Ja, gefällt dir gut, sagte der Teufel. Ja, ja, gefällt mir sehr gut. Und du willst hier nicht weg? Nö, sagte der Teufel. Dann sagte der Mann, dann unterschreib doch nur kurz hier, dass wir dir auch ein geeignetes Apartment geben können. Er unterschrieb dann. Und das war wirklich sehr schön. Aber plötzlich, als er unterschrieben hatte, die Geschichte wandelte sich in die Geschichte. Statt die wunderschönen Mädchen, die stark riechende Weine gereicht hatten, da sah er Hexen, die jetzt Peitschen schwangen. Patsch! Was ist denn das hier? Und dann brachten sie Gabeln und stoßen sie ihn in den Unterleib damit. Und er wurde ganz getriezt und quer und sagte, was ist denn jetzt los? Es war doch so schön hier. Was machst du denn jetzt mit mir? Aua! Und so weiter, sagte der Teufel. Ja, du musst verstehen, das war nur das Wartezimmer zur Hölle, in dem sie sich aufgehalten hat. Es gehörte schon zur Hölle technisch dazu, ich habe dich nicht betrogen, aber es war das Wartezimmer. So, diese materiellen Freuden oder diese materiellen Annehmlichkeiten, zu die unser Geist sich so hoffnungslos angezogen fühlt, sind im Grunde genommen ein gefährliches Lockmittel der illusionierenden Energie. Sie sind das Wartezimmer für sehr entsetzliche Situationen, wo man getrennt ist von der höchsten Persönlichkeit Gottes, wo man keine Möglichkeit findet, ihm Dienst darzubringen, wo das Leben einfach nur dazu bestimmt ist, nutzlose materielle Arrangierung zu erhalten. Besser ist, man lebt ein Leben, wo man ernsthaft bei Krishna Zuflucht suchen kann, wo es einfach ist und unkompliziert, als ein Leben, das mit diesen scheinbaren Freuden ausgestattet ist, wo wir nicht die wir erhalten. Prahlad Maharaj gibt ihm eine sehr wichtige Lektion und wenn ihr sie nachlesen möchtet, könnt ihr das tun im 7. Kanto, 7. Kapitel, Text 37. Das wirkliche Problem des Lebens, sagt er, Schulden. Nee, sagt er nicht. Winter, sagt er auch nicht. Das wirkliche Problem des Lebens ist die Wiederholung von Geburt und Tod, die sich mit einem Rad vergleichen lässt, das sich immer wieder hinauf und hinunter dreht. Dieses Rad kommt jedoch völlig zum Stillstand, wenn man mit der höchsten Persönlichkeit Gottes in Berührung ist. Mit anderen Worten, die transzendentale Glückseligkeit, die man erfährt, wenn man sich ständig im hingebungsvollen Dienst betätigt, befreit einen völlig aus dem materiellen Dasein. Alle gelehrten Menschen sind sich dieser Tatsache bewusst. Meine lieben Freunde, o Söhne der Asuras, beginnt deshalb augenblicklich über die Überseele im Herzen eines jeden zu meditieren und sie zu verehren. Das ist Prahlad Maharaj Analyse von dem wirklichen Problem und auch wie man es löst. Nun, wenn man eine Krankheit hat, wenn man ein Problem hat, eine physische Krankheit, ist es nicht zu erwarten, dass man diese physische Krankheit löst durch ein, wie soll ich mich ausdrücken, durch gute, indem man ein ausschweifendes Leben führt. Man muss Disziplin annehmen, Medizin schlucken, immer im Bett liegen und fast vor Langeweile sterben und so weiter und so fort, um wie soll ich mich ausdrücken, um diese Krankheit zu überwinden. So ist es auch nötig, dass wir, die wir das Problem haben, einen materiellen Körper und Geist zu haben, ein bisschen Disziplin auf uns nehmen. So wie wir anfangen, diese Disziplin zu vermeiden, werden wir nicht die Krankheit heilen können. Besonders im Grihastha Ashram ist die Verlockung sehr stark, das, was man als Brahmachari und Brahmacharini gelernt hat, nämlich eine Entsagung auf sich zu nehmen für den Service, dass dieses Prinzip plötzlich nicht mehr da ist. Ich kann mich daran erinnern, vor 3 oder 4 Jahren, Lila Shukha, wie wir zusammen auf Marathon gegangen sind und du mich restlos defeated hast. So kalt war es und du hattest nur so einen Schutz für die Augen noch offen, hieß es gar nichts dagegen. Es war in diesem, wo die Mauer aufging, in diesem, oh, wirklich kalt bist und es geht nicht mehr. Und ich weiß noch, wie du trotz der Entsagung nach Hause kamst und geglüht hast. Weißt du noch? Wie Rotwein sahst du aus dem Gesicht. Aber nicht nur von der Durchblutung, sondern von der Begeisterung. Man konnte gar nicht mit dir sprechen. Du hast immer gelacht. Weißt du? Weil hier eine Verwirklichung vorlag. Lila Shukha war eine der besten beim Marathon gewesen. Wisst ihr das? Siavala, dein Mann ist ein großer Buchverteiler in der schlafenden Phase. Du kannst stolz sein. Bade ließe dir immer stolz, wenn der Mann eine besondere Heldtat vollbringt. So, ich weiß noch, ich konnte das wirklich sehr wertschätzen. Sehr ekstatisch. Durch dieses Prinzip der Tapasya kam man einfach in einen ganz anderen Bereich von Freude. Noch mehr als Musik fast. Ne? Also Musik war da nicht so stark vertreten, der Gedanke, oder? Man war einfach glücklich. So, auf diese Art und Weise kann man durch das Prinzip der Tapasya ein Tor finden, was einem hilft, einen neuen Bereich des Lebens zu erschließen. Brahma, als Brahma, erinnert euch, als er im Universum, im Weltall war und nicht wusste, was zu tun ist, hörte er die Silbe Tapa, Entsagung. Und dann, als er die Entsagung auf sich nahm, sah er schließlich Goloka Vrindavan und er schüttelte Krishna die Hand. Das heißt, sein Rasa ist Sakya Rasa. Wenn du mir das mein Bild da mal gerade gibst, das nämlich im Sakya Rasa, dieses Bild. Genau, das Neue. nicht. Lord Brahma hatte also da diese transzendentalen Erkenntnisse dadurch, dass er durch das Tor der Tapa ging. So, für die Brahmacharis gibt es bestimmte Entsagungen und auch für die Haushälter gibt es bestimmte Entsagungen. Für die Haushälter ist es eine Entsagung, Wohltätigkeit zu erweisen zu den anderen Ständen. Zum Beispiel kann man, wenn man eine Wohnung hat, die Votis einladen, die Ruhe brauchen und ihnen einige Tage eine Ruhe anbieten. Das ist eine Entsagung. Wenn man als Haushälter Geld hat, kann man Geld spenden geben, was man nicht, also ich will das hier nicht sagen, dass da, um Gottes Willen, nicht bloß keine Spenden geben. Erstmal, das ist nicht, aber ich spreche von Entsagung jetzt, von einigen Beispielen. Ne? Haushälter graben da auch Brunnen aus, damit die Passanten nachher trinken können. Helfen eigentlich den Brahmacharis und so weiter in ihrem Service. Wie Konya Bihari und Bhakti und Barbara kochen jetzt für die Sankirtan Devotees. Das ist nice, diese Entsagung zu tun. Sehr gesund dort. So. Aber dieses Prinzip der Entsagung ist sehr, sehr wichtig. Sehr oft vergessen wir das und gehen einfach davon ab und gehen dann im Grunde genommen unbewusst in das Wartezimmer Mayas rein. Zum Anfang ist noch alles aufregend und nice und dann bums, plötzlich verwandelt sich die Szene. Plötzlich taucht Streit auf im Grihastha Ashram, der wie ein Waldbrandfeuer alles droht zu verbrennen oder eine Zerraserei macht, weil keine Tapas, ja keine Entsagung da ist, sondern nur der Wunsch auf der physischen oder auf der mentalen Ebene zu genießen, wie der Berliner sagen würde. Ja, also genießen, sagt man im Hochdeutsch. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist schwierig für den Geist, sich zu fixieren auf dieses Prinzip, auf das Morgenprogramm, auf seine Runden, auf die Gemeinschaft mit den Devotees. Aber die Entsagung ist unerlässlich, sonst wird man einfach nicht dieses Tor finden und herumirren in der Welt, die aus 1000 Wüsten besteht, aus 1000 Irrwegen. Nach diesem Tor muss man suchen. Man muss es etablieren in seinem Leben und man muss täglich durch dieses Tor hindurch passieren, um diesen Bereich der höheren Freude des Krishna-Bewusstseins zu erfahren. Und das Tor mag anders aussehen für einen Grihastha als für einen Brahmachari oder für einen Sannyasi, aber dieses Tor der Entsagung muss gemacht werden, muss durchwandert werden. Manchmal glauben wir, dass wir dadurch, dass wir Kompromisse machen, ungesehene Kompromisse diesem Tor entgehen können. Aber das ist töricht. Wir denken, das wird nicht gesehen. Das wird nicht wahrgenommen von der Überseele. Oder Krishna hat schon Verständnis für mich. Und so weiter. Und dazu erzählen die Schriften das Beispiel von einem König, der den Wunsch hatte, für seine Bürger einen See aus Milch ein See ausgraben zu lassen, in den er aber Milch hineintat. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, in Milch gebadet habt. Sehr gesund für den Traum. So, der wollte also einen Milchtank machen. Ich wundere mich immer, wie das verwest ja nach einer Zeit oder kippt um, aber der hatte viel, da bestimmt auch Kinder, so dass er immer der Milchtank war. Nun, die ganzen Kuhherden des Königs, Kuhhirten des Königreiches wurden eingeladen. und kippten ihre Milch rein und bekamen dann eine Bezahlung dafür. Bis einer kam, der sehr clever war. Der sagte sich, ach, das haben so viele Milch reingeschüttet schon. Wenn ich einfach Wasser reintue, wird das keiner merken. Das ist ja so viel bei so viel Hektoliter. Und nun ein anderer Kuhhirte sah ihn an, und Kuhhirten können wahrscheinlich die Mentalität des anderen lesen. Er jedenfalls machte so ein kleines und schlitzohriges Augenzwinkern und machte das Gleiche auch. Und ihr könnt euch leicht vorstellen, wie es ging. Dann kamen die anderen Kuhhirten und sagten, das machen wir auch. Dann Wasser rein, ließen sich das Geld geben und verkauften dann noch ihre Milch und ließen sich dafür auch noch Geld geben. Am Ende, als man in dem Milchteich baden wollte, war natürlich alles, man sagt dazu in Norddeutsch plörrig. Plörrig heißt vermischt einfach. Ne? Das Wasser überwog. Oder ja, überwog in diesem Teil. So, das ist, was man auch im Leben machen möchte. Man fängt an mit einer kleinen Ungenauheit und weiß und denkt, man kommt schon durch, aber das eins kommt nach dem nächsten, das nächste, das nächste, bis nachher das ganze Leben einfach klörrig ist, völlig vermischt, man hat keine Substanz, keine spirituelle Substanz, man ist einfach, fühlt sich einfach so schlecht und man hat keine Neigung, Entsagung auf sich zu nehmen, der Geist kann sich nicht auf Chanten konzentrieren, man ist angezogen zu materialen Wünschen, man kann nicht Gemeinschaft pflegen mit Devotees und so weiter und so fort. Das geschieht, wenn man das Prinzip aufgibt, dass man Verpflichtungen hat, besonders im Grihastha-Ashram, Entsagung weiterhin auf sich zu nehmen und dass man und zwar für uns ist die Entsagung einfach Service für Krishna zu machen. So wie wir dieses Prinzip aufgeben, kommt ein Wasser nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, bis wir völlig verzweifelt sind in unserem Leben und merken, dass wir das Problem des Lebens überhaupt nicht erlösen im Augenblick, sondern es sogar verschwieren, also erschweren. Deswegen gibt es ein Minimum, was im Grihastha Ashram eingehalten werden sollte. Das Minimum ist, dass man natürlich chanten und lesen sollte. Dann muss man Sangha haben, Gemeinschaft haben. Und ich fand es sehr nice, die Idee, dass Lila Shukla mich eingeladen hat. Das ist sehr wichtig. Das ist wichtig im Grihastha Ashram. Ihr werdet das sehen. Ihr wisst vielleicht, ich habe so einen Animus leider. Als ich der Kirtan gemacht hat, hörte ich in der Luft, also ich habe das ganz wenig, hörte ich, wie die Schwingungen, die schlechten Schwingungen einfach, die in dem Haus sind, weil wir Kamis gelebt haben und weil vielleicht hier auch Streitgespräche stattgefunden haben und kein gutes Krishna-Bewusstsein geführt wurde, wie das so hinter mir im Rücken über mich zusammenbrach. Krach, war total laut während des Kletters. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrgenommen habt, aber ich hatte den Eindruck, da war ein Orchester im Hintergrund, das missgestimmt jaulte und furzte. Ob das jetzt von der Vergangenheit war, diese Kriegswohnung oder von jetzt, ich glaube, ein Großteil aus der Vergangenheit und ein bisschen von jetzt, habe ich auch vorgestern immer in der Stadt hier so ein Heavy Karma über dieser Stadt gelegen. vorgestern habe ich genau wie vor 7 Jahren auch zum ersten Mal wieder Albträume gehabt. Blut, überströmte Schlachtfelder. Und ich ging zu wimmernden Halbtoten hin und versuchte sie zu motivieren, jetzt kommt es drauf an, jetzt musst du Hare Krishna, Hare Krishna, ja, ich weiß, ich habe mal ein Buch gekriegt, sagte der eine. Aber weißt du, du kommst zu spät, jetzt leide ich nur, jetzt schreie ich nur. Geh lieber weiter, ich schreie gleich jetzt wieder fürchterlich auf. Ne, das fürchterliche Albtraum. Hier war auch eben ganz schön was los in der Atmosphäre, in der Stimmung. Materielles Leben einfach. Das ist sehr heavy. So, um uns zu beschützen im Gehaste Ashram, müssen wir ein gewisses Minimum einhalten und dürfen nicht drunter weggehen. Sangha zu pflegen ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir nicht Gemeinschaft pflegen mit Devotis, und zwar auf einer tiefen Ebene, dann werden wir nicht angezogen werden können zum Vorhang des spirituellen Lebens. Gerade hier hast du es. Ich denke manchmal für mich, was würde ich wohl tun, wenn ich mit einem Menschen zusammenleben würde? Und ihr weißt, ich kenne euch ja alle sehr gut, also besser oder weniger gut. Ich finde, ich habe bei euch allen eine Dimension kennengelernt, die mich mit sehr viel Achtung und Respekt vor jedem Einzelnen von euch erfüllt, wenn ich über diese Dimension nachdenke. Nämlich, dass jeder von euch sehr intensiv und sehr ernsthaft ist im Krishna-Bewusstsein. Wenn ich an Barbara denke, sehe ich immer nur Bomben fallen und hilflose Augen auf mich gerichtet. Ich will ja Guru Maharaj, ich kann aber nicht. Brumm, noch der Bombe. Ne? Weißt du noch, in Ljubljana, ne? Da haben wir geredet. Oder wenn ich an Konya Bihari denke, sehe ich da einen jungen Philosophen, ein bisschen in dem grauen Alltag festgehalten. Und auch dieser Wunsch, ich will eigentlich frei werden, als wir zusammen in die Schweiz gefahren sind. Auch Lila Schucker, der schon vor seinem spirituellen Leben eigentlich ein Bemühung, also Gehversuche im spirituellen Leben gemacht hat, nicht mit der Kommune, die du vorhattest, eine gute Gemeinschaft pflegen. Syamala, zu dessen Kindern ich im Bauch des Bhagavatam gelesen habe, ja, liest in den Schriften erwähnt wird, also das 10. Kanto, Krishna-Buch. Ich habe alle von euch in diesen tiefen Momenten erlebt und wenn ich an euch denke, denke ich auch so an euch. Deswegen bin ich auch manchmal so ungeduldig, wenn ich sehe, wie euer Geist in anderen Gefilden ist, weil das nicht das wirkliche Selbst ist. Nicht das, jedenfalls, wie wir auf der Ebene, auf der wir miteinander umgehen. Und ich möchte euch einfach empfehlen, weil ich das weiß, dass jeder von euch diese Dimension jedenfalls hat. Ich kann mir vorstellen, also dass da auch ganz schön andere Sachen da sind. Nicht? Also ich kann mir vorstellen, bei Syamala, ich habe es nie kennengelernt, aber dass Syamala ganz schön wild manchmal sein kann auf anderen Ebenen. Nicht? Ich habe es nie kennengelernt, also ich kann es mir aber ja, ich bin ja auch ein bisschen Menschen kennen, ein bisschen vorstellen. Aber ich würde euch empfehlen, auf dieser Ebene, dieser tiefsten Ebene, auf der sich an und für sich schon euer Leben positiv verändert hat. Ihr seid ja von dieser Ebene aus ins Krishna-Bewusstsein eingestiegen, ist nicht? Nur von der Ebene. Auf diese Ebene gemeinsam zu entdecken im Grihastha Ashram, dass man das halt gemeinsam pflegt auf dieser Ebene, da ist erst die Person interessant auf dieser Ebene. Sonst ist es einfach ein Kami. Nicht auf den anderen Ebenen. Da sind ja auch noch Kamis da bei uns. Man muss es einfach schaffen und man muss verzweifelt bemüht sein, diese Ebene zu erlangen. Das ist ein bisschen Tapasya manchmal, weil man muss manchmal wirklich das Unwesentliche vom Wesentlichen trennen. Heute habe ich gepredigt zu zwei Leuten, kurz bevor wir hierher kamen. die auch interessiert sind am Krishna-Bewusstsein, durchaus. Aber die haben die Gabe, immer, in jedem Gespräch, immer futsch, also auszuweichen und auf diese Ebene des Nicht-Essentiellen zu kommen. Du sprichst übers Predigen und dann fragen sie, in welchem Auto denn und wie schnell fährt denn der? Und so, also so ungefähr in diese Richtung. Also wirklich, man kann, spreche ich darüber, Uwe hat in der Vergangenheit Lektionen alle gekriegt von Krishna. Nun denke ich, das ist doch bestimmt interessant für die herauszufinden, welche Lektion man im Spiritual-Leben. Dann sagt er, ja, aber der Winter ist ganz schön kalt, nicht? Immer klatsch auf die andere Ebene. Die meisten von uns haben actually Angst, auf der Spiritual-Ebene miteinander umzugehen, weil wir das nicht so gewohnt sind. Wir sind auch nicht so powerful, wir sind wie kleine Kinder auf der Spiritual-Ebene. Wir haben noch viele Schwächen auf der spirituellen Ebene. Wir sind noch, sagen wir, noch gar nicht richtig fertig auf der spirituellen Ebene. Unsere spirituelle Persönlichkeit ist so gerade am Werden, vielleicht. Und wir denken, Mensch, wenn ich jetzt auf der Ebene da mit einer, kann ich doch gar nicht so um das gehen. Muss ich ja ehrlich sein vor mir und anderen. Deswegen bauen wir lieber Fassaden vor uns auf und ersticken in ihnen. Und dann kommen wir und sagen, oh Guru Maharaj, ich fühle mich so schrecklich, was soll ich machen? Wie soll das nur weitergehen mit mir? Schlimm, schlimm, keine Chance. Und so weiter und so fort. Dabei ist es so einfach. Jeder von euch hat eine Dimension und ihr seid verehrenswert. Brahma verneigt sich vor euch, wenn ihr auf dieser Dimension seid, in diesem Krishna-Bewusstsein. Das muss man jetzt erhalten. Guck mal, wie Bhaktivinoda Thakur hier sagt. Ich meine, das ist doch wirklich, man wird doch berührt, wenn man das liest. Ich möchte jeden von euch bitten, diese Lieder zu singen. Gopinath heißt das. Die habt ihr auch in euren Songbüchern, nicht? Ich sehe mich eingesperrt in einem Körper, eingesperrt in einer Fassade des Lebens, der völlig abhängig ist von materiellen Gesetzen, also dem gewohnten Verlauf der Dinge. Und der rüttelt an dieser Fassade, will raus da. So, damit ihr in diese Dimension erfahren könnt, wie gesagt, die eigentlich eure eigene und eure wirkliche Dimension ist und nicht irgendwo in im Vorzimmer der Hölle landet, sozusagen. Könnt euch ja denken, wenn ihr mich einladet, dann kriegt ihr schon eine deutliche Präsentation von einer Gefahr zu hören. Müsst ihr unbedingt lernen, diese Gemeinschaft zu pflegen miteinander erstmal. Ich würde euch dazu richtig so ermutigen. Wie gesagt, ich kenne jeden einzelnen von euch vieren jetzt, ich rede nur zu euch vieren, und weiß, jeder von euch ist eine total interessante Persönlichkeit. Also wirklich. Jeder ist so interessant und so nektarhaft an der Persönlichkeit. Auch die Madhujis, so besondere Persönlichkeiten, wirklich. Habe solche noch nie getroffen im weltlichen Leben. Kann ich wirklich sagen. Meine Freunde waren langweilig. Nicht im Vergleich. Aber das muss man jetzt dran arbeiten, diese Dimension zu kriegen. Nicht, weil es Lila Shukra, aber wenn Lila Shukra verstrickt ist, dann ist er wie mein Onkel. Nicht? Onkel Hans nenne ich dich immer für mich. Der ist auch mein Onkel Hans. Ne? Hektisch, leidenschaftlich, arrogant und alles Mögliche. Ne? Diese Ebene muss man, und da muss man arbeiten. Wenn ihr das nicht schafft in diesem Leben und euch in Fassaden aufhaltet, werdet ihr wieder anfangen in einem, hoffentlich wieder anfangen in einem nächsten Leben damit. Das muss geschafft werden. Also Sangha, ihr müsst die richtige Gemeinschaft miteinander pflegen. Und dann ist es wichtig für die Augen, Krishna zu sehen, die Detis zu sehen. Man muss Detis haben. Sehr nice, Syamala, dass du Kunya Bihari ja ein Bild eingeladen hast. Ich würde auch noch, wenn du nicht kommen, wenn ihr nicht kommen kann, Bilder von Gonitai, das sind eure Detis. Ein schönes Bild sollte noch da sein von Gonitai. Krishna Mani hat da bestimmt gute Negative. Man muss täglich Darshan haben. Wenn da nicht Krishna reinkommt in die Augen und nicht im Herzen Platz nimmt, dann ist es unmöglich in der materiellen Atmosphäre. Und Darshan ist am meisten, wenn man zum Tempel kommt. Da sind die Devis, die fragen sich, wo ist Lila Shuka, wo ist Syamala? Die fragen sich. Die sind, die, ich weiß, dass sie sich fragen. Wo sind sie denn? Nicht, man muss kommen. Ab und an mal. Ich weiß, Schulden, und es soll ja auch mit großer Intensität gepflegt werden, darüber sprachen wir ja, und alles connecten und so weiter. Aber ihr müsst auf der, und ihr müsst eine Verehrung, wenn ihr nicht hinkommt zu den Detis zur Verehrung, dann sollte Syamala und die Kinder hier eine Verehrung machen, Räucherstäbe, eine Art hier machen. Es muss sein, sonst ist in dem Herzen nicht Krishna gegenwärtig. Und dann ist das Leben einfach, sonst ist man in dieser Fassade, in dieser Persönlichkeit drin, wo man Angst haben muss eigentlich, vor sich selber, wo man sich selber auch nicht trauen kann, diese Kami-Persönlichkeit von früher. Und jetzt, anyway, ich komme hier mehr oder weniger her, ich möchte euch bitten, einfach diese Punkte nicht einfach nur zu hören und ja, mal wieder was, immer wieder ganz schön die Soße gekriegt, zack, hier rein, da raus und dann mit so einer Art Freude, ach, da kümmern sich wenigstens mal einer an uns, du Maharaj macht sich Gedanken um uns, naja, wenigstens einer, der, dem wir nicht gleichgültig sind, was aus uns wird. Ja, man muss diese Dinge tun. Ihr müsst einen Minimumstandard festlegen. Und ihr kennt unsere Philosophie selber gut genug. Ich will jetzt nicht euch mehr als diese drei Dinge geben. Ihr selber sollt denken, was nützt es, wenn man, nur, wenn man nicht selber nachdenkt. Aber da muss ein Standard sein. Jetzt habt ihr die Wohnung von Krishna eingerichtet. Ist viel zu weit weg. Aber ihr werdet sehen, ihr werdet wahnsinnig angehaftet an sie werden, seid ihr schon jetzt. Und wir sprachen darüber, dass es eine Übergangslösung ist, weil sie ein bisschen zu teuer ist, zu weit weg von dem weichen Spaß. Gut, anyways, das ist ja praktisch, das gehört nicht unbedingt in die Lecture rein. Wow, das ist ein schönes Bild. So, Hare Krishna, damit möchte ich heute schließen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr noch Fragen, also für ein, für, aber jetzt philosophische Art, nicht können wir Spaghettis von Neuform essen und solche Sachen. Wisst ihr, was Prabhupada sagte, als ihn ein junger Gymnast einmal gefragt hatte, was ist jetzt meine Pflicht? In Bezug zu meiner Frau? Und meinte er. Prabhupada sagte, jetzt ist deine Pflicht, wenn du gekocht hast, dann musst du rausgehen. Und rufen ist da irgendjemand noch hungrig. Ich bin so froh, bei Kunya Bihari und Bhakti Barbara, ja mit dem Prasadam-Verteilprogramm große Pläne haben. Das ist bestimmt sehr, sehr nice. Na? Ja, so ist das So ist das zu verstehen. Es ging mir also um Folgendes. Ich wollte zeigen, wie Krishna an uns ein Interesse hat, auch dem kleinsten und unbedeutendsten von uns. Ich wollte euch Bhaktivinoda Thakur vorlesen und zeigen, was der ursprüngliche Wunsch der Seele ist, nicht, der sie nicht wohlfühlt, mit dem Vorzimmer zur Hölle, diesen materiellen Annehmlichkeiten, diesen trügerischen Annehmlichkeiten im Grunde genommen. Ich wollte euch ein bisschen von der Wichtigkeit von Disziplin und Tapasya erzählen und euch auch ein bisschen warnen, nicht zu verwässern. Ich denke, weil da sieht es, du einfach Wasser statt Milch gibt. Und ich wollte euch von dem Grihastha Minimum erzählen. In dieser Vorlesung habe ich mich natürlich allgemein geäußert, aber im Speziellen war ich mich an meine Gastgeber gewandt, deren Gastfreundschaft wir heute erfahren können, also leben können, was erfahren können. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es gut ist, wenn man hier ab und an zum Predigen vielleicht abends, man braucht ja nicht gleich zu warten, bis die Schulden weg sind, aber dass man einfach Gäste einlädt, vielleicht nice Gäste, wo es sich lohnt zu machen.